Ja, herzlich willkommen zum Kritik.de Podcast von Tag 8 der Berlinale. Das Festival neigt sich so langsam dem Ende entgegen und der Wettbewerb, der ist sogar schon zu Ende. Wir haben nämlich gerade hier zu viert den letzten offiziellen Wettbewerbsbeitrag gesehen. Wir, das sind heute Philipp Schwarz, Silvia Schimanski, Olga Baruch und Tilka Tritzke. Das bin ich und ich gebe jetzt das Wort aber an Philipp, der wird uns nämlich etwas erzählen über den Film So Long My Son von Wang Xiaoshuai.
Bitte. Ja, danke. Danke, Till. So Long My Son, also der Film spielt in China, in der Vergangenheit, also auf mehreren Zeiteben und es öffnet mit zwei Jungen, die an einem Reservoir sitzen und der eine Junge will unbedingt schwimmen gehen und quasi motiviert den anderen, der eigentlich nicht schwimmen kann, auch mit ins Wasser zu springen. Er sagt, das ist nur so seicht und quasi, es kommt natürlich zum großen Unfall. Zur großen Tragödie und der eine Junge stirbt dabei, also der eigentlich gar nicht schwimmen wollte. Und an diesem Ereignis quasi entspinnt sich eine Familiengeschichte über mehrere Jahrzehnte. Der Film also kreist hauptsächlich also um die Eltern des Verstorbenen und eigentlich also geht es um eigentlich zwei Paare, die Eltern des Verstorbenen und die Familie der Schwester des Vaters von dem Verstorbenen, die, als das Unglück passiert, gemeinsam in einer Fabrik, also in einem Fabrikwohnheim in China, der Anfang der 80er Jahre wohnen. Es ist gerade der Anfang, also die Kulturrevolution ist gerade ein paar Jahre vorbei, steckt allen noch also quasi in den Knochen. Man spürt immer wieder so dieses Trauma dieser Vergangenheit. Und es ist gerade der Anfang der Ein-Kind-Politik. Natürlich hat dann natürlich der Tod des einzigen Kindes eine ganz andere tragische Dimension vor diesem Hintergrund. Und irgendwann quasi die Familie, also die Eltern des Verstorbenen fliehen dann aus dieser, müssen wegziehen, weil sie quasi mit dem Schmerz anscheinend nicht, also wird nahegelegt, dass sie mit dem Schmerz nicht klarkommen und dann eben die Stadt wechseln müssen, wohnen dann an einer kleineren Hafenstadt irgendwo ganz weit weg, wo sie auch die Sprache, wo ein Dialekt gesprochen ist, den sie nicht verstehen und sie nehmen ein anderes Kind auf, vermutlich ein Waisenjunge, es wird nie so ganz geklärt, dass sie mehr oder weniger dazu zwingen, die Rolle ihres verstorbenen Sohns anzunehmen. Das ist so die Grundlage, dann wird auch immer wieder, kommt diese andere Familie, die Familie der Schwester mit rein. Es geht auch darum, wie mit dieser Schuld des anderen Jungen, der Sohn der Schwester ist, muss man vielleicht auch noch sagen, quasi umgegangen wird. Und daraus entspinnt sich dann ein großer Familienreigen. Also es ist tatsächlich, ich meine, es ist ja schon ein auch in so Romanen, diese Familiengeschichte, wo halt immer dieses große Tableau an Figuren aufgemacht ist und man diesen Figuren einfach über Jahrzehnte und über eigentlich ihr ganzes Leben folgt und manche Figuren verschwinden dann ja ein paar Jahre und dann plötzlich tauchen sie wieder auf und es gibt diese Wiedererkennungsmomente. Also das ist so dieses große Panorama, das der Film da entwirft.
Genau, du hast es schon erwähnt, also es wird jetzt nicht klar chronologisch diese epische Geschichte erzählt, sondern der Film springt auch immer wieder hin und her zwischen verschiedenen Zeitebenen. Wir mussten uns auch gerade im Vorgespräch erstmal so ein bisschen auch sammeln und uns darüber einig werden, wie genau die Verhältnisse dieser vielen Figuren zueinander funktionieren. Genau, ich weiß nicht, ob Olga oder Silvia anfangen will. Hat das für dich funktioniert, Olga, diese Erzählweise?
Ja, diese Erzählweise hat sehr gut für mich funktioniert. Ich finde den Film ziemlich toll und ich glaube, dass er sich auch noch als nachhaltig erweisen wird. Also ich habe das Gefühl, ich werde mich noch damit beschäftigen. Genau, also ich mochte sehr gerne, wie der Film eben unchronologisch erzählt hat, wie er die Zeitebenen immer wie zwischen den Zeitebenen gesprungen ist und immer wieder so die Zeitschichten auseinandergefaltet und wieder aufgegriffen und dann weitergegangen, dann wieder einen Schritt zurück, weil es eben Dinge gibt, die einen beschäftigen, die einen einfach nicht weglassen. Da wird im Film darüber gesprochen, dass es so sich anfühlt, also wenn man sich schuldig fühlt, es fühlt sich an, es würde eben ein Baum in einem wachsen, quasi immer weiter.
Fand ich auch ein sehr gutes Bild, Entschuldigung.
Genau, ja, und das ist halt einfach, also man erstickt irgendwie dran oder es explodiert in einem drin und ja, vielleicht müsste man dazu sagen, dass, oder ich weiß nicht, Philipp, glaube ich, noch nicht erwähnt, also es geht darum, dass diese beiden Paare in einer Fabrik beschäftigt sind, oder? Genau, und es ist so Ende der 80er Jahre und dieses andere Paar, also also darüber wird er auch erzählt, aber jetzt nicht so wenig, die haben nicht so viel eben über das andere, also ich hoffe, es ist verständlich. Auf jeden Fall haben sie auch einen kleinen Sohn, das hat der Film auch erwähnt, und die Frau arbeitet auch bei dieser Fabrik, sie hat so eine Stelle wie, sie ist so Familienplanungsbeauftragte, so ein bisschen habe ich das verstanden. Das heißt, sie sorgt dann Ende 80er Jahre dafür, dass keine der Frauen, die da beschäftigt sind, eben noch ein zweites Kind bekommt. Und das ist dann eben sehr, sehr wichtig, weil diese erste Frau, dessen Kind stirbt, irgendwann wieder schwanger wird, also bevor das Kind gestorben ist, also das Kind lebt noch, und sie wird dann schwanger und sie wollen das Kind sehr gerne behalten, aber diese andere Frau, die sind sehr gut befreundet auch miteinander, aber sie muss quasi ihre Arbeit tun, also sie muss in diesem Pflicht nachgehen und sie zwingt die Frau dazu, das Kind abzutreiben, und das ist vielleicht auch das andere Ereignis, und die Geschichte kreist eben sowohl um den Tod des Jungen als auch um diese Abtreibung, und das hat mich sehr, sehr berührt, und der Film geht ja so 3 Stunden lang, der ist also jetzt nicht. Also er hat mich sehr so mit eingezogen, und ich mochte ihn am Ende auch sehr gerne. Da gibt es eben eine Szene, wo sie sich alle versammeln. Also die haben sich über Jahrzehnte oder ein Jahrzehnt, vielleicht 2 Jahrzehnte nicht gesehen. Und irgendwann sind sie da alle zusammen im Wohnzimmer. Und also im Hintergrund, man sieht, ein Fernseher läuft, und dann schalten sie einen Computer an. Es gibt so eine Skype-Verbindung. Und ja, ich weiß nicht recht. Also da kommt halt vieles zusammen, und ich fand es sehr intensiv und sehr stark, und es hat für mich so eine Art Klammer gesetzt jetzt für meine Berlinale Zeit dieses Jahr. Also ich glaube, Stichwort ist Familie so ein bisschen und alles, was damit einhergeht. Also Familie, da gehen auch immer sehr viele Dinge einher, die jetzt nicht unbedingt angenehm sind. Damit ist auch immer ganz viel Schmerz und ganz viele Schuldgefühle verbunden, seltsamerweise. Und, oder auch nicht. Na, jedenfalls, ich stehe immer noch unter der Wirkung dieses Films, glaube ich. Merkt man wahrscheinlich.
Ja, mir ist gerade noch mal aufgefallen, während du gesprochen hast, dass das mochte ich tatsächlich sehr gerne an dem Film, dass die Ereignisse, wie du es gerade auch genannt hast, ja immer was zu tun haben mit sozusagen den Kindern, also das Kind, was stirbt, das Kind, was flieht, das Kind, was nicht geboren werden darf. Aber die Geschichte, die erzählt wird, dreht sich schon auch um diesen sozusagen um die Elterngeneration und um so einen Freundeskreis und was sozusagen mit diesem Freundeskreis auch über einen sehr langen Zeitraum geschieht, sozusagen durch diese Ereignisse, die mit den Kindern zu tun haben. Also das fand ich schon sehr, sehr eindrücklich. Silvia?
Ich mochte den Film auch sehr gerne. Ging, wie ihr schon sagtet, darüber, was das Leben mit den Leuten macht, wie sich Sachen nicht kitten lassen, wie Schuldgefühle immer größer werden, man versucht sie abzuarbeiten, am Ende gesteht man sich, also verzeiht man sich, und trotzdem hat man den Eindruck, es nagt weiter. Also, aber nicht nur das, es war also facettenreich, es regt sehr zum Nachdenken an über alles sozusagen. Zeitweise hat mich das tatsächlich an Helmut Keutner erinnert. Himmel ohne Sterne, kennt ihr dieses Ost-West-Melodram, auch sehr, sehr tragisch, sehr ernst und trotzdem von dieser, von einer ziemlichen Schönheit, finde ich. Ich mochte gern so dieses drinnen draußen. Bei Keutner hat man das auch oft, dass die Landschaft auch schön gesehen wird. Also die Leute werden eingebettet. Und auch die Schicksale der Leute sind eingebettet in dieses Politische. Also sie sind eigentlich eher keine politischen Menschen, werden aber zu notwendigerweise beeinflusst von der Politik ganz, oder sogar zerstört zum Teil. Das Ganze, diese erzwungene Abtreibung hat eigentlich ein Leben schon ziemlich platt gemacht. Also die hatten dann ihr Leben lang natürlich dran zu knabbern und so. All das thematisiert der Film sehr ausführlich, aber ohne zu langweilen. Ich hatte also diese 3 Stunden, war ich die ganze Zeit am Ball.
Ich meine, der Film ist auch auf seine sehr ruhige, ich weiß jetzt nicht, welches Wort man da verwendet, aber so schnörkellos. Ich habe immer Art inszeniert, ich habe immer so ein bisschen auch vorher ein bisschen die Angst gehabt, okay, kippt das dann in so brav gediegene so. Hat er jetzt nicht, ich meine, tatsächlich war es so, dass am Anfang war noch ein bisschen so, dass ich mir gedacht habe, okay, da werden jetzt die Figuren setzen sich aneinander hin und jeder hält ein kurzes Referat, was er jetzt gerade fühlt, so. Was dann für mich tatsächlich wirklich so funktioniert, ist eigentlich so fast die Standardstruktur dieser Familiengeschichten. Also da gibt es ja fast so Situationen, die eben, wie gesagt, so zum Standardrepertoire gehören. Zum Beispiel, wenn die Figuren, die am Anfang noch die so junge Erwachsene sind, voller Tatendrang, wenn die irgendwann mal in ihre alte Behausung als alte Menschen zurückkommen und dann halt quasi so gedankenvoll durch diese Räume wandeln. Und quasi man spürt, und auch durch die Länge des Films hat man selber auch diese Erfahrung, wie diese Erinnerung an diese früheren Ereignisse so aufleben. Und dann auch der Moment, wo quasi die alternde Generation so ein bisschen, wenn man so will, das Zepter der Dynamik an die Junge weitergibt. Also all diese Momente haben für mich das Interessante des Films auch ausgemacht. Auch einfach, dass Figuren, die jetzt einfach dadurch so, sage ich jetzt mal, mitreißen wird, nicht weil sie einem so vorgestellt werden, sondern einfach, man lernt sie kennen, dann verschwinden sie und dann plötzlich tauchen sie wieder auf. Und das ist allein dieses Wiedersehen quasi bindet einen an die Figur. Nicht, die, ja. dass sie so quasi einem unbedingt nahegebracht werden, sondern indem man irgendwie ihr Innenleben ausleuchtet, sondern einfach so dieses Wiedersehen nach langer, auch für den Zuschauer, für uns Zuschauer langer Zeit. Das waren für mich die Momente, die eben besonders gut funktioniert haben in dem Film.
Ja, genau. Es gab auch halt dieses musikalische Leitmotiv die ganze Zeit, dieses wirklich äußerst rührende, sehr populäre Lied Ewige Freundschaft.
Old Line Sign, genau. Das kommt am Anfang ganz oft, ist auch,
ja. Das ist ja, das illustriert das auch nochmal musikalisch und es kommen einem da immer die Tränen, wenn man das hört.
Ja, dann haben wir, glaube ich, ausführlich über diesen letzten Beitrag im Wettbewerb der Berlinale gesprochen. Wollten jetzt noch zwei weitere Filme so ein bisschen kurz anteasern bzw. empfehlen. Einmal das Souvenir von Joanna Hogg. Nino Klingner ist gerade hier hereinspaziert und der hat den Film auch gesehen. Deswegen weiß ich nicht, Nino, magst du spontan was zu dem Film sagen?
Kann ich gerne machen, unvorbereiteterweise. Also ich mochte den Film sehr gerne. Ich fand den unheimlich verspielt, aber auch auf seine Art ehrlich. Es ist eine Geschichte, die stark autobiografisch aufgeladen ist. Es ist ein Metafilm über das Filmemachen, eine junge Filmemacherin, die in Großbritannien, die zu Thatcher-Zeiten aus wohlhabenden Verhältnissen kommt, irgendwie gerne gritty Realism-Kino machen will und nach merkt, dass sie aus ihrem eigenen Leben schöpfen muss. Und sie verliebt sich dann in einen Hochstapler, der sich als Diplomat ausgibt. Aber diese Lüge wird dann zum Motor dafür, sehr, sehr vielschichtig darüber nachzudenken, wie Filme machen, vortäuschen, Illusionen, einander was vorlügen und trotzdem zusammenbleiben, leben und die Übersetzung von Leben in Kunst. Das ist alles auf unheimlich viele Arten und Weisen ineinander verwoben und sehr materialreich, verwendet unheimlich verschiedene Kamera- und Materialsorten, ist voll von einem coolen Soundtrack aus der damaligen Zeit. Und es ist irgendwie ein Film, der sowohl extrem profund ist, also ich finde, man kann in den reinbohren und man kann aus dem wirklich solide Erkenntnisse übers Filmemachen, über die Kunst und die Abgründe von Filmemachen nachdenken und gleichzeitig muss er das nicht mit einer einer übertrieben kopflastigen Geste machen, sondern bleibt unheimlich, unheimlich gut zu gucken und auch auf eine gewisse Art und Weise zärtlich und kurzweilig.
Ja, das war eigentlich eine ziemlich perfekte Wertschätzung dieses Films, den ich auch sehr, sehr, sehr genossen habe. Was ich auch sehr schön fand, dass er diese Metaebenen hat, aber dass er auch durch dieses autobiografische Element einfach so sehr erinnert wirkt. Also man hat nicht das Gefühl, da wird sozusagen die Geschichte dieser Beziehung auch erzählt, sondern sie wird erinnert. Also es gibt sozusagen immer Momente, die da besonders prägnant sind und wo auch klar ist, die Perspektive ist sozusagen eine sehr persönliche, eine sehr auch verzerrte teilweise auf die anderen Figuren. Ich weiß, Philipp hat den Film auch gesehen, hat vielleicht auch einen Einwand.
Ja, mir hat es schon noch gefallen. Ich finde tatsächlich auch diese Atmosphäre eines Rückblicks, wo ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, klar, man kann sagen, das Material und dadurch die Markierungen, dass es die 80er sind, aber ich glaube, da ist auch mehr, wodurch einfach diese Perspektive klar ist, ein persönlicher Rückblick irgendwie konnotiert ist. Was ich irgendwie interessant fand tatsächlich, und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch so seht, dass quasi diese Metaebene, wo quasi ihre Entwicklung als Künstlerin oder als Filmemacherin, also jedenfalls der Hauptfigur, nachgezeichnet wird, dass das nicht unbedingt, also ich habe das jedenfalls nicht so wahrgenommen, dass das so eine klare, okay, sie bewegt sich vom Falschen ins Richtige, also quasi, dass sie am Schluss irgendwie die wahre Künstlerische, sondern es ist halt einfach eine persönliche Entwicklung, die sie, das fand ich irgendwie interessant, dass es eben nicht irgendwie eine klare, sage ich jetzt mal, wie gesagt, wie Nino gesagt hat, irgendwie so eine klare kopflastige These irgendwie kommuniziert wird über das Filmemachen, sondern dass es einfach ein Spannungsprozess ist oder eine Entwicklung, die sie da irgendwie auf persönlicher Ebene durchmachen muss. Ich meine, das Einzige jetzt ist ganz persönlich, was mich so ein bisschen dann aus dem Film raus, ich meine, es geht tatsächlich sehr um diese Beziehung zu diesem Scharlatan, der einfach so ein eindeutiger Kotzbrocken, also so ein ist, dass es quasi... dass ich irgendwann irgendwie nicht sehr investiert war, wie es da jetzt weitergeht. Und es wird halt schon sehr durchexerziert, also quasi ihr, wie sie immer wieder reinfällt in diese sich da irgendwie aus irgendeinem Grund umgarnen lässt, obwohl das ja nicht mal ein besonders charmanter quasi Mensch ist. Wie gesagt, ich meine, aber wenn du jetzt, wie Till gesagt hat, das ist auch die Verzerrung der Figuren, das jetzt so als Nachperspektive, wenn man so mit dem aus dem Film sieht, ich meine, es ist schon dieser Überschuss quasi, dieser die Zeit und auch die, sag ich jetzt mal, ja, der emotionale Überschuss, der auf diese Figur quasi investiert wird, ist auch an sich irgendwie dann auch schon wieder interessant. Also, wie gesagt, es ist ein Film, den ich, ja, gern geschaut hat, aber wo ich mir noch nicht hundertprozentig ein abschließendes Urteil quasi bilden konnte.
Dann kommen wir doch kurz zu einem zweiten Film, den wir noch empfehlen wollten, der im Forum Expanded lief. Das ist eine Sektion, die oft ein bisschen vernachlässigt wird, also zumindest bei mir beim Gucken, auch im Podcast wahrscheinlich sowieso. Da haben Silvia und ich einen Film gesehen, der heißt Shane. Shane, aber es geht um Ricky Shane. Und Silvia, erzählt uns kurz mal, wer ist eigentlich Ricky Shane?
Ja, Ricky Shane war in den 70er Jahren allgegenwärtig in der ZDF-Hitparade, ein Schlagerstar. Der aber so wirkte, als wenn er da nicht richtig reingehören würde. Er war wilder und gospeliger, souliger, beatiger. Er wirkte echt gegenüber diesen ganzen etwas verkleidet wirkenden Schlagerstars. Auch erwachsener, männlicher. Und er hatte große Hits. Er hatte, Mammy Blue war natürlich auch einer seiner Hits. Und Ich sprenge alle Ketten war aber das, womit er mein Herz gewonnen hat. Also er hat das sehr gut rübergebracht, dieses Gefühl, ich sprenge alle Ketten und sage nein, 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 nein. Aufgeknöpftes Hemd, Brustbehaarung, glutvolle Augen, internationale Herkunft, also in ganz sehr vielen verschiedenen Ländern aufgewachsen und gewesen. Und dann in Vergessenheit geraten und dann hat ihn der Filmemacher Stefan Gehne kontaktiert und hat dann angefangen, diese Doku, dieses Essay, dieses Nachdenken über Ricky Shane, natürlich auch mit Beteiligung von Ricky Shane und seinen Söhnen zu machen. Und es hat mir sehr gut gefallen, was er da gemacht hat. Und dir, Till?
Ja, also mir auch sehr tatsächlich. Er hat sozusagen eine Art Serie draus gemacht. Also die Version, die hier zu sehen ist, dauert 2 Stunden, besteht aus 6 Teilen, die alle sehr, sehr, sehr unterschiedlich funktionieren. Also mal sieht man den Filmemacher selber, wie er mit Ricky Shane spricht und dabei auch so eine sehr schöne Offenheit hat, ihm auch dauernd widerspricht und immer wieder nachfragt. Und Ricky Shane sagt immer sehr oft, er erinnert sich da eigentlich gar nicht so gut oder es war halt so. Und er sagt immer, ja, aber du musst doch so. Ja, das ist irgendwie ein sehr, sehr, sehr schönes Gespräch zwischen den beiden. Dann gibt es diese beiden Söhne von Ricky Shane, die sich dann auch erinnern, die manchmal Italienisch, manchmal Französisch sprechen. Also auch rein sprachlich ist das irgendwie ein sehr... Und was ich irgendwie sehr faszinierend fand, dass das so einen Lynch-Twin Peaks-artigen Einschlag hat. Also schon sozusagen diese Credits sind immer in diesen leicht leuchtenden Buchstaben. Und dann gibt es immer so ganz merkwürdige Sequenzen, in denen diese, wie heißt sie, die...
Kerstin Smelker, meinst du?
Genau, auf dieser Bühne steht und sozusagen nochmal eine ganz andere Perspektive da reinbringt. Und für mich hat das irgendwie total Sinn gemacht, weil auch irgendwie diese sozusagen Faszinosum der Oberflächen, hinter denen man weiß, da steckt irgendwie eine ganze Welt, aber eigentlich ist schon sozusagen diese Oberfläche das, was eigentlich irgendwie schon unheimlich ist auch ein bisschen. Also irgendwie da steckt da einfach sehr viel drin und genau, deswegen hat mir der auch wirklich sehr viel Spaß bereitet.
Das kann ich nur unterschreiben. Es kommen auch viele Bravo-Ausschnitte vor, also sehr, sehr schön Er war zweimal Starschnitz in der Bravo und Filmausschnitte. Er hat mit Udo Jürgens und Joachim Fuchsberger zusammen einen Film gemacht, in dem man Mod gespielt hat, einen italienischen Film von Franco Montemoro. Daraus kommen Ausschnitte, also man bekommt sehr viele, es ist ein Mobile, es schwebt und man bekommt sehr viele Einzelteile dieses Mobiles immer wieder zu sehen und so. Feine Sache.
Auf jeden Fall. Damit sind wir dann wieder auch am Ende von Tag 8 angekommen. Wir sprechen uns morgen dann nochmal wieder, wahrscheinlich mit so einer Art Rückblick auch. Ja. Und sagen bis morgen. Tschüss.
Ciao.
Ciao. Tschüss.